NDR Info. Echo des Tages.
I now feel that I've done my bit, that I couldn't possibly achieve more than we managed to get in that referendum.
Gehen, wenn's am schönsten ist. Er habe seinen Beitrag geleistet. Mehr könne er nicht erreichen als diesen Sieg beim Referendum. So hat heute Nigel Farage seine Entscheidung begründet. Der UKIP-Chef, die Galionsfigur der Brexit-Kampagne, wirft das Handtuch. Wir berichten und kommentieren in diesem Echo des Tages. Die weiteren Themen. Die Große Koalition streitet über die Europapolitik. Die deutschen Waffenexporte erreichen den höchsten Stand seit Jahren. Nach dem Anschlag von Bagdad ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen. Und im Sport geht es natürlich um die EM und Jogi Löws Personalsorgen vor dem Halbfinale gegen Frankreich. Am Mikrofon ist Marcel Güsken und wir beginnen in London. Großbritanniens Bürger haben mehrheitlich für den Brexit gestimmt, aber wenn es darum geht, für die Folgen Verantwortung zu übernehmen, lichten sich die Reihen. Das Lager der Austrittsbefürworter leidet jedenfalls unter chronischem Schwund des Führungspersonals. Letzte Woche war es Boris Johnson, Ex-Bürgermeister von London, der hinwarf. Heute nun gab Nigel Farage seinen Rückzug bekannt. Der Chef der rechtspopulistischen UKIP will, wie er sagt, sein Leben zurückhaben. Stephanie Pieper berichtet aus London.
Erst Boris Johnson, jetzt Nigel Farage. Die lauten Vorkämpfer des Brexit, die Oberpopulisten, streichen die Segel, wenn auch aus unterschiedlichen Motiven. Der konservative Johnson sah seine Chancen auf einen Einzug in 10 Downing Street schwinden, nachdem sein Brexit-Mitstreiter und Justizminister Michael Gove ihm die Eignung dafür absprach. UKIP-Chef Farage dagegen kokettierte heute, er wolle einfach sein Leben zurückhaben.
What I'm saying today is I want my life back. And it begins right now. Thank you.
Abtreten, wenn's am schönsten ist. Das scheint das Motto des 52-Jährigen zu sein. UKIP habe erst für den Volksentscheid, dann für den Brexit gekämpft und wesentlich zum Sieg beigetragen, so die Lesart des Rechtspopulisten. Mehr geht nicht. Den Brexit-Unterhändlern der künftigen Tory-Regierung gibt Farage noch mit auf den Weg. Sollten sie bei der Arbeitnehmerfreizügigkeit und dem Binnenmarkt einknicken, stünden UKIPs beste Tage noch bevor.
If it gives in over free movement, if it concedes over this dreadful single market, then I think UKIP's best days have yet to come.
Der einzige UKIP-Abgeordnete im britischen Parlament, Douglas Carswell, twitterte als Reaktion auf den Rücktritt ein Smiley. Während die Parteibasis Farage verehrt, sahen mehrere Funktionäre in ihm längst ein Hindernis auf dem Weg zur Erneuerung. Beim politischen Gegner hält sich die Trauer nach dem angekündigten Abgang des Rechtspopulisten sowieso in Grenzen. Sein Mandat im Europaparlament will Farage behalten und von dort aus die, wie er sagt, Unabhängigkeit Bewegungen in anderen EU-Staaten unterstützen.
I'm also very keen to help the independence movements that are springing up in other parts of the European Union.
Für alle Freunde der EU klingt das wie eine Drohung. Eine Premierministerin ganz nach dem Geschmack des Hardliners Farage dürfte Andrea Leadsom sein. Die konservative Staatssekretärin im Energieministerium hatte ähnlich wie Farage und Johnson vehement für den Brexit gestritten. Und sie will ihn, sollte sie gewählt werden, zack, zack, umsetzen. Ich will mich auf keinen Zeitpunkt festlegen, aber wir müssen dringend handeln, um Unsicherheit zu vermeiden. Wir müssen so hart und so schnell wie möglich daran arbeiten, unsere Chancen zu nutzen, indem wir die EU verlassen. Dagegen wollen sich ihre Mitbewerber für den Posten des Partei- und Regierungschefs, Theresa May und Michael Gove, Zeit damit lassen, die Scheidung in Brüssel einzureichen. Die Innenministerin und EU-Befürworterin gilt weiter als Favoritin für die Nachfolge von David Cameron. Aber auch dem Justizminister und Brexit-Befürworter werden Chancen eingeräumt, in die Endrunde zu kommen. Leadsom, die erst heute ihre Kampagne startete, versprach, dass unter ihrer Führung das britische Parlament entscheiden wird, wie viele Zuwanderer ins Land kommen.
Freedom of movement will end and the British Parliament will decide how many people enter our country each year.
Morgen stimmt die konservative Unterhausfraktion in einem ersten Wahlgang über die insgesamt 5 Kandidaten ab. Der oder diejenige mit den wenigsten Stimmen ist aus dem Rennen. Derweil stellt Finanzminister George Osborne in Aussicht, Unternehmen nach dem Brexit mit einem niedrigen Steuersatz von unter 15% Parlament auf der Insel zu halten. Ob Osborne allerdings auch künftig als Schatzkanzler in 11 Downing Street wohnt, ist offen. Die tollen Tage in der britischen Politik sind noch nicht vorbei.
Aus London berichtete Stephanie Pieper. Nach Johnson jetzt Farage. Es drängt sich der Eindruck auf, dass da jemand wenig Lust hat, den Scherbenhaufen aufzufegen, den er selbst verursacht hat. Jens-Peter Marquardt kommentiert.
Bye-bye, Nigel. Wir werden ihn nicht vermissen. Er war seit Jahren das hässliche Gesicht Englands. Er hat an die niederen Instinkte der Menschen appelliert, den Rassismus angestachelt und auch die kleinen Leute dazu gebracht, für den Austritt aus der EU zu stimmen. Genau die Leute, die jetzt darunter leiden werden, unter der Unsicherheit über die Zukunft, dem Einbruch der Wirtschaft, dem Verlust von Jobs. Farage kann das egal sein. Er kassiert ja noch ein paar Jahre die Diäten aus dem EU-Parlament, danach eine üppige Altersversorgung und hat sich in seinem früheren Leben an der Londoner Börse die Taschen voll gemacht. Farage holt sich jetzt sein Leben wieder zurück, wie er bei seinem Rücktritt verkündete, während er zuvor das Leben vieler und deren Zukunft kaputt gemacht hat. Ohne Farage wäre Großbritannien nie so weit ins Abseits geraten. Sein Populismus, seine kumpelhaften Auftritte in den Pubs, seine Lügen und seine Hetze gegen Brüssel und die Europäische Union haben den EU-Austritt in Großbritannien überhaupt erst mehrheitsfähig gemacht. Vor Farage interessierte sich in diesem Land niemand, außer ein paar verknöcherten Konservativen, für die Europäische Union. Man hat die EU nicht geliebt, aber man hat sie hingenommen, von den Vorteilen des Binnenmarktes und der EU-Fördergelder profitiert. Doch dann kam Farage, machte seine UKIP bei der Europawahl vor 2 Jahren zur stärksten Partei in Großbritannien und lehrte die etablierten Parteien das Fürchten. Erst erschreckte er die Konservativen, an der Spitze David Cameron, der sich nicht anders zu helfen wusste, als gegen seine eigene Überzeugung ein EU-Referendum zu veranstalten. Und am Ende auch die Labour Party, deren Wähler beim Referendum scharenweise ins Lager der EU-Gegner wechselten, obwohl sie eigentlich nur Cameron einen Denkzettel erteilen wollten und einer völlig desolaten Labour Party die Gefolgschaft versagten. Farage war der Mastermind hinter der Austrittsbewegung. Den Schlamassel, den er angerichtet hat, müssen jetzt andere beseitigen. Und die stehen vor einer schweren Aufgabe, bei der sie kaum glänzen können. Sie müssen irgendwie die Hoffnungen erfüllen, die die Menschen mit diesem Austritt verbinden. Mehr Souveränität und gleichzeitig mehr Wohlstand. Das ist die Quadratur des Kreises. Irgendwie auch in Zukunft zum Binnenmarkt gehören, aber mit den Regeln dieses Marktes, einschließlich der Freizügigkeit der Arbeitnehmer, nichts zu tun haben. Das wird nicht funktionieren, jedenfalls dann nicht, wenn die EU-Partner standhaft bleiben. Und wenn Großbritannien irgendwann so richtig in der Krise steckt, sich die Versprechen der Austrittsbefürworter in Luft aufgelöst haben, der nächste konservative Vorsitzende und Premierminister gescheitert ist, dann könnten Farage und der ebenfalls in Deckung gegangene Boris Johnson vielleicht wieder aus der Kulisse auf die Bühne treten. Keine schöne Aussicht, weder für Großbritannien noch für Europa.
Jens-Peter Marquardt kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Wie geht es weiter nach dem Brexit? Während die Briten jenseits des Ärmelkanals versuchen, das Chaos wieder in den Griff zu bekommen, sucht auch der Rest der EU-Staaten nach Antworten. Reformen sind nötig, da sind sich alle einig, aber in welche Richtung? Hin zu mehr Integration oder zurück zu weniger Integration? Zeit lassen oder aufs Tempo drücken? Darüber wird unter anderem in Deutschland debattiert. Finanzminister Schäuble will, dass Staaten wichtige Fragen wieder unter sich entscheiden können, ohne Brüssel, was auf Widerspruch stößt. Anna Engelke fasst die Debatte zusammen.
Wir müssen aus dem Brexit Konsequenzen für Europa ziehen. In diesem Punkt sind sich die Koalitionspartner in Berlin noch einig. Sowohl Vertreter von CDU/CSU als auch der SPD sagen, sie wollten ein besseres Europa. Aber an dieser Stelle hören die Gemeinsamkeiten dann auf. Die SPD möchte ordentlich aufs Tempo drücken, künftig weniger sparen, dafür aber mehr investieren. SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann.
So viel Zeit haben wir nicht. Wir müssen relativ schnell jetzt die Probleme angehen. Und da sage ich nochmal, die Wirtschafts- und Währungsunion in der Eurozone muss endlich eine Wachstumsunion werden. Die Stagnation in vielen Ländern Europas darf so nicht weitergehen.
Immer mit der Ruhe, nur nichts überstürzen, findet hingegen der große Koalitionspartner. Europa brauche Zeit zum Nachdenken, so CDU-Generalsekretär Peter Tauber nach der heutigen Präsidiumssitzung.
Man möchte auch den Sozialdemokraten in dieser Debatte zurufen, nehmt euch doch einmal Zeit zum Nachdenken. Es scheint gerade bei der SPD besonders notwendig.
Vor allem die Absicht der SPD, mehr Geld auszugeben, um zum Beispiel die Jugendarbeitslosigkeit in Europa zu bekämpfen, sehen Tauber und mit ihm auch viele in der CDU kritisch. Eines der auch von Rechtspopulisten gepflegten gängigen Vorurteile sei, dass Deutschland der größte Zahlmeister Europas sei, warnte der CDU-Generalsekretär.
Wenn man jetzt aber, so wie es die SPD tut, den Eindruck erweckt, man könnte ja noch viel mehr zahlen und es liegt doch eigentlich an uns, wenn es woanders in Europa nicht vorangeht, dann ist das genau Wasser auf die Mühlen der Falschen.
Falsch hält die SPD die Vorstellung von Finanzminister Wolfgang Schäuble. Der CDU-Politiker hatte am Wochenende in Interviews gesagt, dass die dringenden Probleme der EU notfalls durch eine Kooperation zwischen einzelnen Regierungen gelöst werden müsse. Das klang sehr nach einer stärkeren Rolle für die Nationalstaaten innerhalb der EU und stößt beim Koalitionspartner auf wenig Gegenliebe. SPD-Fraktionschef Oppermann.
Ja, Wolfgang Schäuble sagt auch, wir müssen jetzt pragmatisch Probleme lösen. Da stimme ich ihm zu. Er macht dann allerdings einen Vorschlag, der darauf hinausläuft, die Europäische Kommission und das Europäische Parlament zu schwächen. Das halte ich für einen Fehler.
Und so geht das mit den Vorwürfen zwischen SPD und Union hin und her. Mit Blick auf die muntere Debatte und die vielen Interviewäußerungen diverser Koalitionspolitiker vom Wochenende, sagte heute Regierungssprecher Steffen Seibert.
In einer solchen Situation, also Situation jetzt nach dem britischen Referendum, gibt es naturgemäß viele und sich zum Teil diametral gegenüberstehende Vorschläge. Und genauso ist es ja auch. Und es ist ja auch kein Unglück, wenn sich kluge Menschen Gedanken machen, wie Europa am besten auf diesen Schock des britischen Referendums reagieren kann.
Kanzlerin Merkel sei jeder Vorschlag willkommen, der der EU aus der Krise helfe, so Seibert diplomatisch. Inmitten der koalitionsinternen Debatte über den richtigen Weg für Europa meldete sich heute der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger zu Wort. Der CDU-Politiker stellte lobend fest,
dass die Große Koalition in Berlin noch immer erstaunlich sachbezogen arbeitet. Also im Vergleich zu anderen Regierungen ist die deutsche Regierung mit der Kanzlerin, Herrn Steinmeier, Herrn Gabriel, Herrn Schäuble, für uns ein Hort der Stabilität.
Anna Engelke berichtete aus Berlin. Ein historisches Abkommen, ein Wendepunkt, so hieß es vor gut einem halben Jahr bei der Klimakonferenz in Paris. Die Weltgemeinschaft hatte sich darauf verständigt, die Erderwärmung auf ein beherrschbares Maß zu begrenzen, auf unter 2 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Doch was damals als großer Erfolg gefeiert wurde, muss jetzt in die Wirklichkeit übersetzt werden, in konkrete politische Schritte. Genau darum bemühen sich Vertreter von 35 Staaten, die heute in Berlin zum sogenannten Petersberger Klimadialog zusammengekommen sind. Und mit dabei ist natürlich auch die damals als Heldin von Paris gefeierte deutsche Umweltministerin, wie Detlef Repen berichtet.
Das historische Pariser Klimaabkommen müsse schnell mit Leben erfüllt werden, sagte Bundesumweltministerin Barbara Henrichs.
Darum liegt der Schwerpunkt dieses Dialogs auf der Umsetzung des Paris-Abkommens und weniger auf den Verhandlungen.
Barbara Henrichs wird zu den Helden von Paris gezählt, weil sie durch geschicktes Verhandeln Industrie- und Entwicklungsländer zusammengebracht hat. Indien hat Henrichs Allianz mit vielen Entwicklungsländern in Paris lange Zeit misstrauisch beäugt. Jetzt sitzt der indische Amtskollege Prakash Javadekar wie ein Musterschüler mit ihr auf der Bühne, als der Petersberger Klimadialog noch offen für die Presse war.
Wir brauchen die Kooperation. Wir haben den Willen, das Klima zu schützen, aber uns fehlen die Mittel. Nicht so sehr die im Bereich Finanzen, sondern uns fehlt die Technologie.
Particularly in terms of technology.
Hatte Indien den Pariser Klimagipfel noch damit erschreckt, dass man 4000 neue Kohlekraftwerke bauen werde, um das riesige Land zu entwickeln, so hat es schon kurz danach das weltweit größte Solarenergieprogramm verkündet. Die Erneuerbaren seien einfach unglaublich billig geworden. Das ist die Botschaft an die anderen Teilnehmer des Klimadialogs. Wenn Indien das kann, könnt ihr das auch.
Wir haben eine Steuer auf die Kohlenutzung erlassen. $6 pro Tonne CO2 auf Kohle. Das hat wohl noch kein Land der Erde getan. Und alle 6 Parteien im Parlament, wie getrennt sie sonst auch sein mögen, haben dieser Steuer zugestimmt. Und die Einnahmen daraus gehen nicht irgendwo hin im Haushalt, sondern ausschließlich in den Bereich erneuerbare Energie.
Kein gutes Stichwort für die Bundesumweltministerin Henrichs. Letzte Woche war der Entwurf ihres Klimaschutzplan 2050 durchgesickert. Ein auch nur annähernd greifbares Datum für einen deutschen Kohleausstieg sucht man da vergeblich. Verklausuliert und etwas säuerlich stellt die Ministerin fest:
Ich freue mich sehr, dass die ganze Bundesregierung das Paris-Abkommen mitträgt. Jetzt muss aber auch die ganze Bundesregierung bei der Umsetzung helfen und dabei sein. Wir müssen alle zukünftigen Investitionen konsistent mit unseren Klimazielen machen.
Und damit spielt sie auf die Bundesminister für Verkehr, Landwirtschaft und Wirtschaft an, die allzu harte Auflagen für ihre Bereiche aus dem Klimaschutzplan 2050 gestrichen haben. Das kritisiert auch Annelena Baerbock von den Grünen, die den Klimadialog erstmal ausdrücklich lobt.
Ich finde es durchaus sehr positiv, dass die Bundesregierung weiter diesen Dialog führt. Aber als Gastgeber sollte man dann aus meiner Sicht als Deutschland auch eine Vorreiterrolle einnehmen. Und das ist leider nicht mehr so gegeben.
Detlef Repen berichtete über den Petersberger Klimadialog. Zwischen großen Ankündigungen und dem, was daraus tatsächlich wird, klaffen immer wieder beträchtliche Lücken. Nicht nur beim Klimaschutz, sondern auch in der Politik. Bei Sigmar Gabriel zum Beispiel. Als Wirtschaftsminister war er angetreten, den Export deutscher Waffen deutlich zu drosseln. Aber anstatt zu sinken, sind die Rüstungsverkäufe ins Ausland kräftig gestiegen. Und zwar 2015 auf den höchsten Stand seit Jahren. Von Scheitern und Versagen spricht jetzt die Opposition. Völlig zu Unrecht, findet Gabriel. Dagmar Pepping fasst die Debatte zusammen.
Sigmar Gabriel schwieg heute, während sich die Opposition mächtig am Wirtschaftsminister abarbeitete. Zum Beispiel Alexander Neu, der Verteidigungsexperte der Linksfraktion im Bundestag.
Bei Wirtschaftsminister Gabriel wundert uns gar nichts mehr. Er sagt heute das und tut morgen was anderes. Wir haben da keinerlei Zweifel, dass er an der bisherigen Rüstungsexportpolitik festhält. Und eine Verdopplung der Exporte ist ein starkes Stück.
Rüstungsgüter im Wert von 7,86 Milliarden Euro soll Deutschland im vergangenen Jahr ins Ausland geliefert haben. So steht es laut Medienberichten im Rüstungsexportbericht 2015, den das Bundeskabinett am Mittwoch beschließen soll. Im Jahr 2014, dem ersten vollen Amtsjahr Gabriels im zuständigen Wirtschaftsministerium, lag der Wert bei der Hälfte, bei knapp unter 4 Milliarden Euro. Auch Grünen-Parteichef Cem Özdemir nahm sich bei seiner Kritik an der Bundesregierung vor allem den Vizekanzler und SPD-Chef vor.
Sich hier ausschließlich damit rauszureden, dass die anderen immer schuld waren und die Vorgänger es nur waren, das genügt nicht, um hier zu überzeugen.
Gabriel hatte bereits gestern auf Lieferzusagen der schwarz-gelben Vorgängerregierung verwiesen, die er, Zitat, leider nicht rückgängig machen könne. Zum Beispiel eine Lieferung von Leopard 2 Panzern und Haubitzen in das Golfemirat Katar im Wert von 1,6 Milliarden Euro. Katar gilt als finanzieller Unterstützer der Terrormiliz Islamischer Staat und soll in den Bürgerkrieg in Jemen verwickelt sein. Über Rüstungsexporte in Drittstaaten, also Länder, die nicht der NATO oder der EU angehören, entscheidet der Bundessicherheitsrat. Von den 9 Mitgliedern gehören nur 3 Minister der SPD an, unter anderem Wirtschaftsminister Gabriel und Außenminister Steinmeier. Regierungssprecher Steffen Seibert wollte auf die Katar-Entscheidung aus dem Jahr 2013 nicht eingehen. Beratungen im Bundessicherheitsrat sind vertraulich.
Wir haben zu Recht und Gott sei Dank eine sehr verantwortungsvolle Rüstungsexportpolitik mit sehr strengen und zuletzt sogar noch strenger gefassten Grundsätzen. Und das ist alles, was dazu zu sagen ist.
Zu Buche schlagen in der Bilanz 2015 auch 4 Tankflugzeuge für Großbritannien, Wert 1,1 Milliarden Euro. Solche Lieferungen an NATO-Partner seien völlig unproblematisch, betont Uwe Beckmeier, parlamentarischer Staatssekretär in Gabriels Ministerium. Der SPD-Politiker Beckmeier verweist auf Erfolge seines heute so schweigsamen Vorgesetzten.
Entscheidend für uns im Bundeswirtschaftsministerium ist aber eine ganz andere Tendenz. Und zwar, dass die Genehmigung für den Export von Kleinwaffen drastisch geringer geworden ist.
Hier beim Export von Maschinengewehren, Panzerfäusten und ähnlicher Waffen sanken die deutschen Exporte auf den niedrigsten Stand seit 15 Jahren. Jan van Aken von der Linkspartei reicht das bei weitem nicht. Der außenpolitische Sprecher der linken Bundestagsfraktion fordert ein komplettes Verbot von Rüstungsexporten, so wie in Japan.
Der sogenannte Islamische Staat gerät immer mehr unter Druck, verliert im wahrsten Wortsinn an Boden. Immer größere Teile der von den Terroristen besetzten Gebiete in Syrien und im Irak werden befreit. Das, so sagen Experten, ist wohl der Hintergrund dafür, dass der IS sich mehr und mehr auf Terroranschläge verlegt. In Bangladesch am Freitag mit über 20 Todesopfern und jetzt im Irak bei der Explosion einer Autobombe, bei dem in einem belebten Einkaufsviertel über 200 Menschen starben. Über die Lage heute berichtet aus Bagdad Anna Osius.
Aufräumarbeiten nach dem verheerenden Bombenanschlag in Bagdad. Ein Bagger schiebt verkohlte Autos und herabgestürzte Fassadenteile. Müllmänner kehren Berge von Glassplittern zusammen. Am Tag nach dem bislang schwersten Anschlag des Jahres steht der Schock vielen Passanten noch ins Gesicht geschrieben. Ein alter Mann weint und schlägt die Hände vors Gesicht. Viele hier waren doch gerade mal um die 20 Jahre alt und jetzt sind mehr als 200 tot. Und die Regierung tut nichts, um die Sicherheit zu verbessern. Hauptziel der Terroristen war offenbar ein großes Einkaufszentrum. Kurz vor dem Fest zum Ende des Ramadan kauften die Menschen dort Kleidung und Spielzeug für die Kinder. Heute lässt sich kaum mehr erahnen, dass hier mal eine Einkaufspassage stand. Schwarz verkohlte, ausgebrannte Geschäfte, kein Stein mehr auf dem anderen, rußige Kabel hängen von der Decke, in der Ecke eine verkohlte irakische Flagge. Dass die Opferzahlen jetzt auf mehr als 200 gestiegen sind, zeigt die Heftigkeit des Anschlags. Der irakische Ministerpräsident al-Abadi rief eine dreitägige Staatstrauer aus. Zudem ordnete er neue Sicherheitsmaßnahmen an. So sollen künftig Fahrzeuge an den Straßen in die irakische Hauptstadt stärker kontrolliert werden. Der Vizepräsident des Regionalen Sicherheitsrats für Bagdad, Mohammed al-Bayt, sieht die Sicherheitslage nach wie vor kritisch. Es gibt hier in Bagdad viele verschiedene Sicherheitsinstitutionen. Wir müssen diese besser koordinieren. Ob die Anschlagsserie der Terrormiliz Islamischer Staat damit allerdings gestoppt werden kann, ist unklar. Der Anschlag gilt als direkte Antwort des IS auf den Verlust der Stadt Fallujah im Juni.
Wie konnte das passieren in der Silvesternacht in Köln? Hunderte Frauen wurden ausgeraubt und sexuell bedrängt und das unter den Augen der Polizei. Gut ein halbes Jahr nach den Übergriffen bemüht sich ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss des Düsseldorfer Landtages um Aufklärung. Heute wurde dort die Oberbürgermeisterin von Köln befragt, Henriette Reker. Die war sich wenigstens in einem sicher. Sie selbst trägt keine Verantwortung, Daniela Junghans berichtet.
Damit hatte wohl niemand gerechnet. Gefragt, ob es aus ihrer Sicht Fehler der Stadt gegeben habe in der Silvesternacht, antwortete Henriette Reker, nein, keine Fehler. Für Martin Börschel, der für die SPD im Untersuchungsausschuss sitzt, schwer nachvollziehbar.
Diese Aussage überrascht mich sehr. Wer sich ein bisschen mit der Rolle aller Beteiligten auseinandersetzt, weiß, dass Fehler auf vielen Ebenen und bei vielen Beteiligten gemacht worden sind. Und dass die Oberbürgermeisterin ausgerechnet die eigene Stadtverwaltung völlig ausnimmt, finde ich nicht angemessen.
Denn in Köln lief so einiges schief in dieser Nacht. Längst nicht nur bei der Polizei. Das haben viele Zeugen vor dem Ausschuss bestätigt. Die Stadt Köln war beispielsweise für die Sicherheit auf den Brücken zuständig. Doch die Hohenzollernbrücke direkt am Bahnhof wurde irgendwann so voll, dass manche Besucher Angst vor einer Massenpanik hatten und dann auf die ebenfalls über die Brücke laufenden Bahngleise kletterten. Am Ende musste deshalb der Bahnverkehr ausgesetzt werden. Die Mitarbeiter der Stadt standen nur an den Brückenzugängen und bekamen von all dem nur wenig mit. Und noch ein Punkt an Rekers Aussage sorgte für Verwunderung. Die Kölner Oberbürgermeisterin berichtete von einem Anruf der Bundeskanzlerin bei ihr am 5. Januar. Merkel habe sich über die Vorfälle informieren wollen. Auf die Frage, ob es auch Anrufe der Landesregierung gegeben habe, sagte Reker nein, obwohl sie das zumindest vom Landesinnenminister erwartet hätte. CDU-Obfrau Ina Scharrenbach kann Rekers Kritik nachvollziehen.
Also ich finde, dass es offen gesagt immer kurioser wird. Also wenn sich der Innenminister noch nicht einmal bei der Oberbürgermeisterin der größten Stadt meldet, wo diese schlimmen Übergriffe passiert sind, dann ist das irgendwie alles überhaupt nicht mehr nachvollziehbar.
In der Kölner Silvesternacht waren hunderte Frauen Opfer von Diebstahl und sexuellen Übergriffen geworden. Inzwischen gibt es mehr als 1000 Strafanzeigen. Die meisten Tatverdächtigen sind junge Männer aus Nordafrika. Der Düsseldorfer Untersuchungsausschuss soll klären, wie es zu den Vorfällen kam und wie verhindert werden kann, dass so etwas noch einmal vorkommt.
Vor 15 Jahren verschwand im bayerischen Lichtenberg ein 9-jähriges Mädchen. Peggy, so ihr Name, war auf dem Rückweg von der Schule, kam aber nie zu Hause an. Seitdem ist immer wieder nach Peggy gesucht worden. Immer wieder gab es Hinweise, doch keine Spur führte zu dem Mädchen bis heute. Heute hat die Bayreuther Staatsanwaltschaft bestätigt, dass Peggy mit großer Wahrscheinlichkeit gefunden wurde. Skelettreste, die ein Pilzsammler entdeckt hatte, stammen offenbar von ihr. Anne Axmann berichtet.
Der Fundort ist rund 15 Kilometer von Peggys Heimatort Lichtenberg entfernt. Nach dem Verschwinden des Mädchens vor mehr als 15 Jahren hatten Polizisten die Gegend wochenlang abgesucht. Das Waldstück, in dem der Pilzsammler jetzt den Fund machte, war nach Einschätzung der Ermittler wohl nicht mit einbezogen worden.
Belastbare Hinweise zur Todesursache liegen den Ermittlungsbehörden bislang noch nicht vor.
So Herbert Pozel, leitender Oberstaatsanwalt in Bayreuth. Nach den ersten rechtsmedizinischen Erkenntnissen und den Fundstücken am Tatort gehen die Ermittler davon aus, dass es sich bei den gefundenen Überresten höchstwahrscheinlich um Peggy Knobloch handelt, die als Neunjährige auf dem Heimweg von der Schule verschwunden war. Darauf deuten auch persönliche Gegenstände hin, die vor Ort gefunden wurden. Möglicherweise handelt es sich dabei um eine Uhr, dies ist jedoch nicht offiziell bestätigt. Weitere Details will die Staatsanwaltschaft morgen Nachmittag bekannt geben. Dann sollen die Ergebnisse der rechtsmedizinischen Untersuchung vorliegen. In Lichtenberg sind die Menschen heute erleichtert, dass endlich wieder Bewegung in den Fall kommt. Bürgermeister Holger Knüppel spricht von einem Segen für Lichtenberg, wenn denn endlich Klarheit herrschen würde.
Es belastet natürlich so einen kleinen Ort wie Lichtenberg, wenn man nicht genau weiß, was mit dem Kind passiert. Auch selbst wenn wir es wüssten, es ist ein Mörder, noch nicht gefasst. Ja? Aber man weiß mal, es geht in eine bestimmte Richtung weiter, weil so dümpelt das irgendwo rum und das ist sehr unbefriedigend.
Der Medienrummel und die 15 Jahre lange Ungewissheit haben die Menschen hier in Lichtenberg mürbe gemacht. Der Fall Peggy ist hier Alltag und Belastung zugleich. Klarheit in diesem Fall wäre für alle hier eine Erleichterung.
Soweit der Bericht von Anne Axmann und damit kommen wir zum Sport im Echo des Tages. Es geht um die Tour de France, es geht um Tennis und natürlich geht es auch um Fußball und die Europameisterschaft und Löws Personalsorgen. Im Halbfinale gegen Frankreich muss der Bundestrainer auf die verletzten Spieler Gomez, Khedira und auf den gelb gesperrten Mats Hummels verzichten. Auch Schweinsteiger ist angeschlagen. Nun ist Löws Kreativität gefragt. Ina Kast.
Die große Frage wird sein, wer für Deutschland im zentralen Mittelfeld auflaufen wird. Möglicherweise kommt Dortmunds Julian Weigel zu seinem ersten EM-Einsatz. So oder so, für Bundestrainer Joachim Löw ist der angespannte Personalkader kein Grund zum Verzweifeln.
Was jetzt Verletzungen betrifft, das registrieren wir, aber wir nehmen so an, wie es ist. Das ist jetzt auch kein Thema in der Mannschaft. Die Spieler wissen das, der fällt aus oder der ist verletzt. Ja klar, aber wir werden jetzt nicht deswegen irgendwie den Kopf in den Sand stecken. Und dann, glaube ich, haben alle Spieler auch und ich als Trainer Vertrauen zu denen, die kommen.
Tennisspielerin Angelique Kerber gilt als Edelfan der deutschen Mannschaft. Sie ist heute beim Tennis-Grand-Slam-Turnier in Wimbledon als einzig verbliebene Deutsche ins Viertelfinale eingezogen. Kerber gibt dem DFB-Team noch einen Tipp mit auf den Weg, wie es gegen Frankreich am Donnerstag klappen kann.
Also es ist wirklich wichtig, dass man weiterhin fokussiert und konzentriert bleibt und jetzt keine Euphorien ausstrahlt, wenn man gerade im Viertelfinale, Halbfinale steht, sondern das Turnier ist noch nicht zu Ende, der Weg ist noch lange und das ist halt das Wichtigste, dass man wirklich trotzdem noch entspannt bleibt und dieses Ziel vor Augen nicht verliert.
Ja, und Kerber selbst trifft dann morgen im Viertelfinale von Wimbledon auf die Rumänin Simona Halep. Bei der Tour de France der Radprofis stand heute die dritte Etappe von Granville nach Angers an. Die deutschen Hoffnungen auf einen Tagessieg waren groß, vor allem beim norddeutschen André Greipel. Beinahe hätte es geklappt. Holger Gerska mit den Einzelheiten.
Auf dem Zielstrich bejubelte André Greipel noch den insgesamt 11. Etappensieg seiner Tour de France-Karriere. Aber wenige Augenblicke später wurde der gebürtige Rostocker eines Besseren belehrt. Er hatte doch noch hauchdünn verloren gegen den von hinten heranpreschenden und durch den Windschatten lange auch im Vorteil fahrenden Mark Cavendish. Der Brite gewinnt damit zum zweiten Mal während dieser Rundfahrt einen Massensprint, holt sich den 28. Tour de France-Erfolg seiner Karriere und krönt damit ein herausragendes Jahr 2016, denn er wurde im März bereits Weltmeister im Bahnradsport. Rang 7 belegte Marcel Kittel. In der Gesamtwertung hat sich nichts geändert. Peter Sagan aus der Slowakei, der Weltmeister, fährt weiter in Gelb.
Und wir blicken noch ganz kurz nach Spanien. Dort ist es schon lange gang und gäbe, dass die Fußballclubs durch Steuererleichterungen und Steuervorteile vom Staat extrem unterstützt und bevorzugt behandelt werden. Dem will jetzt die EU-Kommission einen Riegel vorschieben. 7 spanische Fußballclubs müssen dem Staat illegale Hilfen in Höhe von zusammen mindestens 48 Millionen Euro zurückzahlen. Darunter auch der FC Barcelona, Real Madrid und Valencia. Das hat die EU-Kommission heute mitgeteilt.
Soweit der Sport mit Ina Kast und soweit auch für heute das Echo des Tages. Am Mikrofon war Marcel Güsken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.